Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Der überraschende Wahlsieg der FDP spaltet die Nation. Mit nur einer einzigen Stimme Vorsprung hatte Guido Westerwelle das Kanzleramt erobert. Ein einziger Nichtwähler hatte die Wahl entschieden. Inzwischen wurde seine Identität bekannt. In Deutschland mehren sich Stimmen der Entrüstung.
Ich weiß überhaupt nicht, wie das jetzt weitergehen soll.
Kann ich absolut nicht verstehen. Ich bin wählen gegangen, wir alle sind wählen gegangen.
Ich würde am liebsten einen Arsch treten, ehrlich gesagt.
Das ist einfach unerhört. Dafür gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Ich weiß, wo du wohnst.
Der Hass auf den Nichtwähler weitet sich immer weiter aus. Überall in der Republik stößt man inzwischen auf den Namen. Ein Phänomen, das es sogar bis in die Spitze der deutschen Singlecharts geschafft hat. US-Präsident Obama versprach derweil umgehend Hilfsmittel. Es sei für ihn ein unhaltbarer Zustand, dass ein hochentwickeltes Land von einem so wörtlich Schuljungen in einem Wohnmobil regiert werden soll. Der Kanzler selbst ließ es sich unterdessen nicht nehmen, dem bekannten Nichtwähler seinen persönlichen Dank auszusprechen.
Ja, diesen Spot fand ich gestern Abend in meinem E-Mail-Postfach. Der Nichtwähler, der das Grauen ausgelöst habe, sei ich gewesen. Das zumindest suggerierte ja ein ganzer Schwall von Schriftzügen über diesen fiktiven Nachrichten. Das Ganze war natürlich ein spaßig gemeinter Wink mit dem elektronischen Kettenbrief, um auch dem letzten Nichtwähler ein schlechtes Gewissen einzureden. Absender in diesem Fall der Nachrichtensender N24, so zumindest deutet es darauf hin. Ich habe das natürlich nicht überprüft, ob das vielleicht auch gefälscht war. Das Ganze gibt es nämlich auch in vielen anderen Varianten. Das letzte Zucken des Online-Wahlkampfes und das natürlich auch ein Thema in diesem Radio 1 Medienmagazin vor den Bundestagswahlen am 26. September 2009. Außerdem, Kinderangebot im Netz soll auf ein Jahr beschränkt werden. Neues aus der Welt der Polit-Talkshows und 13. Buka Mediengespräche mit Politik in der Unterhaltung.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Das Radio 1 Medienmagazin seit 10 Jahren auch im Netz zu hören. Seit 10 Jahren, seit Herbst 1999. Im letzten Podcast haben Sie ja schon eine Sendung von vor 10 Jahren nochmal in einen ganz kleinen Ausschnitt hören können. Das wird sich auch fortsetzen, denn man weiß ja nie, wie lange wird das Medienmagazin überhaupt noch zu hören sein. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Vorstellungen. Das kann sein, dass das nur 7 Tage vorgehalten wird, also dass immer nur die jeweils aktuelle Ausgabe zu hören sein wird oder vielleicht ein Jahr oder vielleicht auch für immer, man weiß es nicht. Ja, das ist zurzeit eine Diskussion. Sie erinnern sich, der 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag hat festgelegt, dass das durch einen 3-Stufen-Test geprüft werden soll. Die Gremien machen das in dem Fall und der Mitteldeutsche Rundfunk hat für seinen Kinderkanal, er ist ja der Federführer dabei von ARD und ZDF, jetzt die Empfehlung ausgesprochen, nur ein Jahr lang Kindersendungen vorzuhalten. Also nicht, dass man dann Pittiplatsch aus dem Jahre 1998 sich nochmal angucken kann, sondern das ist dann ein für alle Mal verloren, wenn die Ausstrahlung ein Jahr zurückliegt. Ich frage Uwe Kammann, er ist Geschäftsführer und Direktor des Adolf-Grimme-Instituts in Mahl. Er hatte als Projektleiter ein Gutachten für den MDR verfasst und ausdrücklich empfohlen, das Telemedienangebot Kikaninchen, so heißt es, zeitlich nicht zu begrenzen. Warum er denn diese Empfehlung ausgesprochen habe?
Ja, weil das ein Grundsatz jeder medienpädagogischen Arbeit ist und jeder, der Kinder hat oder mit Kindern umgeht, kennt ihn auch. Und danach ist Wiederholung für die kindliche Erfahrung das Allerwichtigste. Kinder müssen sich lange Zeit immer vergewissern, ob das, was sie kennengelernt haben, denn auch so stimmt. Und insofern ist das, was im Fernsehen als Wiederholung kommt, in Serien, aber auch in dem, was man normalerweise sozusagen nochmal angeboten bekommt, für sie ganz von großer Wichtigkeit. Und das macht sich ja auch die Werbewirtschaft zunutze, um das mal auf ein anderes Thema, Terrain zu bringen, indem die genau auf dieses Prinzip der Wiederholbarkeit setzt. Aber bei Kindern ist das eben sehr, sehr viel wichtiger als bei Erwachsenen.
Das kennt man ja auch aus der englischen Serie Teletubbies, wo ja ein und derselbe Film innerhalb einer Sendung sogar nochmal wiederholt wird, um sozusagen auch diesen Lerneffekt abzufragen. Einfach dieses kognitive...
Ja, das hat ja viele Leute gewundert, nicht? Denn der Erfolg der Teletubbies bei Kindern, weil dann ist ja viel zu simpel und da sind ja immer dieselben Muster. Aber gerade das ist für Kinder wichtig und darum fordern sie auch immer, wenn sie Oma und Opa noch in früherer Vorlesefunktion beanspruchen, lies mir das doch nochmal vor, lies es mir das nochmal vor. Mit unserem Sohn haben wir auch diese Erfahrung gemacht. Eine schöne Fernsehserie, Fluss, was wir tun, haben wir, ich glaube, ich als Elternteil 20 Mal mit unserem Kind gesehen. Das war für ihn eine große Freude und er entdeckte immer was Neues und es wurde dann zu seiner eigenen Welt. Insofern glaube ich, man kann in diesen Portalen nichts begrenzen. Das ist kontraproduktiv. Das entspricht sozusagen jeder kindlichen Lebens- und Lernerfahrung.
Nun könnte man ja dagegen halten, zwei Gründe. Zum einen wachsen die Kinder ja aus einer bestimmten Erfahrungswelt heraus und 12 Monate Verweildauer im Netz könnten ja ausreichen, sich immer wieder die Sendung anzugucken. Dann hat man einfach eine andere Lebenswirklichkeit, eine andere Intelligenz mittlerweile und ein anderes reiferes Alter, sodass das gar nicht nötig ist, über ein Jahr hinaus so eine Sendung zur Verfügung zu stellen. Andererseits gibt es natürlich auch Konkurrenzangebote der kommerziellen Konkurrenz und hier sagt ja der 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag eindeutig, dass man gucken muss, ob hier nicht Marktmodelle, die bereits im Netz sind, beschädigt sind und die gibt es ja offenbar.
Ja, es kommt immer darauf an, wie man sie ausgestaltet. Also man kann ja auch einen Quiz, wenn man ein Beispiel nimmt, ja nicht dreimal neu erfinden, sondern kommt es immer darauf an, mit welcher Warmherzigkeit ist das gemacht, wie intelligent ist das, wie spielerisch, wie witzig. Also die Grundmuster müssen sich notwendigerweise ähneln, aber die Ausführungen sind sicherlich sehr verschieden. Und was Sie eben sagten, Kinder wachsen heraus, das ist zwar richtig, aber es wachsen ja auch ständig neue Kinder heran. Und wenn ich jetzt nur schon im Geschwisterkreis Angeboten, die mir selber ans Herz gewachsen sind, sprechen will, müsste ich ja sonst noch vom Hörensagen darüber sprechen. Aber es ist doch vernünftig zu sagen, so guck mal, das habe ich da früher mit Liebe gesehen. Genauso fangen ja Spiele im Kinderkreis oder im Freundeskreis oft an. Also es geht ja auch darum, dass man sozusagen einen ständigen Verweischarakter hat, auch über einen künstlich angenommenen Zeitraum hinaus. Das ist ja sehr willkürlich. Und wenn ich dann denke, wenn ein Angebot richtig gut gemacht ist, also seine Qualitäten hat und auch bewiesen hat, dann wäre es ja sogar eine Verschleuderung von Ressourcen, denn dann müsste ich ja sozusagen für das nächste Jahr wieder etwas anderes erfinden. Aber ich sagte, da sind natürlich die Variationen in gewisser Weise begrenzt. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Man müsste dieselbe Arbeit nur, damit man etwas Neues hat, mit kleiner Varianz noch einmal anstellen. Das finde ich sozusagen wirklich weggeworfenes Geld. Also insofern ist es gut, in meinen Augen, im Augen sozusagen auch der medienpädagogischen Experten, die wir befragt haben für diese kleine Expertise, dass man das im Grunde unbegrenzt ins Netz stellt, so wie der Charakter des Netzes ja auch eher auf Grenzenlosigkeit zielt und nicht auf eine ganz streng begrenzte Verweildauer.
Das ist jetzt aus der Sicht der Vernunft der Gebührengelder und des medienpädagogischen Konzepts nachvollziehbar. Aber können Sie denn auch nachvollziehen, dass die Privaten sagen, wir haben schon mal einen ganzen Kinderkanal verloren, als der Kika von ARD und ZDF auf den Plan trat. Nun wollen wir nicht auch noch, dass unser kommerzielles Angebot im Netz verschwindet. Und deswegen gibt es ja diese Regeln des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrages.
Ja, auch die erscheinen mir mehr so eine Art von Kniefall vor Brüssel, wo ja die Privaten immer geklagt haben, weil sie da ihre Interessen vertreten und das dann zurückgespielt wurde. Ich glaube, hier in Deutschland sind dann die Anforderungen auch in gewisser Weise übererfüllt, weil ja nun auch nochmal ohnehin das komplette Angebot einer Überprüfung unterzogen werden soll. Also ich glaube nicht, dass die sich gegenseitig so in die Quere kämen. Das zeigt sich ja auch, dass der Kika mit den anderen Kinderkanälen, sind ja zwei wesentlich, durchaus in einer Koexistenz seinen Platz hat und die anderen auch. Also ich finde, zum Konkurrenzprinzip gehört doch eigentlich, dass man versucht, für sich seine Zuschauer zu gewinnen, aber dass man nicht von vornherein eine Konkurrenz verhindert. Das wäre so, als wenn ein Taxifahrer sagt, ich kann doch schon sozusagen meine Kunden versorgen, jetzt dürfen aber keine drei anderen mehr fahren. Also mir erschiene das unsinnig, diese Art sozusagen von Marktbereinigung, indem ich bestimmte Wettbewerber fernhalte. Es ist auch ganz schwer zu sagen, wie reagiert das Publikum auf das. Wie kann ich eine Konkurrenzsituation in 3-4 Jahren vorhersagen, wenn ich noch gar nicht weiß, wie sich Interessen entwickeln, wie sich die Angebote in sich qualitativ entwickeln. Das ist ein bisschen für mich Lesen im Kaffeesatz. Ich vermute, es ist eben der Weg des Kompromisses. Man möchte wahrscheinlich als Gremium das Signal geben, also wir wollen niemanden zu sehr belasten oder als privaten Konkurrenten an den Rand drängen. Es ist ja so eine Art von friedlicher Koexistenz, die in so einem Signal steckt. Aber in meinen Augen ist es eben eine sehr willkürliche Grenze. Man hätte genauso 6 Monate oder 18 oder 25 sagen können. Also aus sachlichen Gründen spricht nichts dafür, dass eine lange Verweildauer, wie sie eigentlich geboten wäre, Konkurrenten schadet, ist auch nichts als eine Spekulation. Also man bewegt sich da sozusagen in einer Grauzone. Aber dass sie die Gesamtlandschaft im Auge haben wollen und solche Signale geben, das kann ich als Motiv schon verstehen. Aber ich plädiere wirklich für großes Selbstbewusstsein, ein Gremium der Rundfunker sollte sagen, das brauchen wir, das können wir verantworten, dafür geben wir auch Geld aus und wir hoffen, dass das einen positiven Effekt auf, in diesem Falle beispielsweise, die Lebenswirklichkeit der Kinder hat. Das, finde ich, muss der zentrale Gesichtspunkt sein. Und möglicherweise manches kann man ja auch revidieren, das ist ja noch nicht für die Ewigkeit gemeißelt.
Könnte das Signal, was von dieser Entscheidung ausgeht, auch ein Signal sein, wenn schon die wichtige medienpädagogische Zielgruppe Kinder beschränkt wird, dann brauchen wir bei Erwachsenen eigentlich gar nicht so sehr drauf zu achten, sondern könnten hier 6 Monate, 3 Monate oder nur 1 Monat Verweildauer schaffen. Wäre das so eine Art Präzedenzfall für Sie möglicherweise, was da jetzt passiert ist in Leipzig?
Könnte natürlich sein, dass Sie das modellhaft verstehen. Alle Rundfunkgremien sind ja jetzt damit beschäftigt und sagen, aha, das ist das Signal aus Leipzig, die verstehen das so und so, kann ja vielleicht was dran sein. Ob das jetzt so beabsichtigt war, darüber könnte ich nur spekulieren. Aber dass es möglicherweise psychologisch einen Effekt hat, das ist nicht auszuschließen.
Meint Uwe Kammann, er ist Direktor des Adolf-Grimme-Instituts in Mahl. Vielen Dank für die Einschätzung.
Gerne.
Ich hatte das Gespräch mit Uwe Kammann vor der Sendung aufgezeichnet, da er bereits unterwegs ist nach Köln zum Deutschen Fernsehpreis, wo um 20.15 Uhr zeitgleich mit Sat.1 die besten Fernsehproduktionen geehrt werden. Vielleicht diesmal wieder mit einem Eklat, man weiß es nicht.
Herzlichen Dank, dass Sie mich im Bundestagswahlkampf unterstützen wollen. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich, dabei zu sein, es lohnt sich, mitzumachen.
Liebe Mitglieder des Team Deutschland, ich möchte mich bei jedem Einzelnen von Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie sich entschieden haben, mich und die Christlich-Demokratische Union im Bundestagswahlkampf zu unterstützen.
Für alle, die sich hier haben demonstrieren lassen, um die FDP in diesem Jahr zu unterstützen, gibt es hier an dieser Stelle regelmäßig in Zukunft exklusive Informationen.
Nur gemeinsam können wir es schaffen, dass die Christlich-Demokratische Union auch nach der Bundestagswahl die Geschicke Deutschlands weiter lenkt.
Wir brauchen Ihre Unterstützung, um erfolgreich zu sein, denn insgesamt wollen wir einen Politikwechsel erreichen. Die schwarz-rote Stillstandskoalition soll abgelöst werden.
Sie werden dabei helfen.
Politik nicht den anderen überlassen.
Mit Ihren Netzwerken können wir mehr Menschen erreichen, als uns alleine möglich ist.
Sie werden die Menschen überzeugen davon, dass unsere Antworten auf die internationale Wirtschafts- und Finanzkrise richtig sind.
Es geht um viel. Sagen Sie das bitte auch Ihren Freundinnen und Freunden.
Jede E-Mail von Ihnen, jede SMS ist mehr wert als ein Dutzend von Anzeigen oder Wahlwerbespots.
Herzlichen Dank Ihnen allen. Seien Sie mit Leidenschaft dabei und wissen Sie, dass ich sehr stolz darauf bin, dass Sie mich unterstützen.
Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Diese Urkunde ist gleich bei Ihnen.
So waberte es mehrere Monate lang aus dem World Wide Web heraus. Wir haben das auch medial begleitet. Das heißt, meine Kollegin Eleni Klotzikas, die sogar an Originalschauplätzen in den USA war und auch in den Wahlkampfzentralen der wichtigen Parteien. Eleni, du bist jetzt im Studio. Das war sicherlich eine harte Tortur, an den Wurzeln des Online-Wahlkampfes genau zu recherchieren. Wenn man es jetzt erstmal vom Medium selbst erstmal ablöst und nur das sieht, was man gehört und gesehen hatte, wie bewertest du den Online-Wahlkampf? Ist das gelungen gewesen, was man sich vornahm, nämlich Obama irgendwie zu adaptieren?
Ja, das hat meiner Meinung nach gar nicht funktioniert. Die Erwartungen waren ja bei allen Parteien sehr hoch. Mit Blick auf die USA wollte man auch hierzulande die junge Zielgruppe unter 30 mobilisieren, sie auf ihren Medien im Internet ansprechen. Daher waren alle Parteien mit ihren Spitzenpolitikern auf Social-Network-Seiten von StudiVZ bis Facebook. Man hatte eigene Kampagnenseiten ins Leben gerufen, die auch als Blog und auch als Social-Network-Seiten funktionieren sollten. Und man suchte den direkten Draht zum Wähler auf eigenen YouTube-Kanälen und also auf eigenen Videokanälen. Und auf mich wirkte das aber alles eher wie eine große Spielwiese, denn als ernstzunehmendes Kampagnenmedium, denn wirklich angesprochen haben sich davon junge Menschen nicht. Denn eines mussten die Parteien vielleicht auch lernen in diesem Online-Wahlkampf. Es reicht nicht, ein attraktives Internetangebot zu haben um Wähler zu mobilisieren. Das muss die Politik leisten. Die Politiker müssen überzeugen, sonst dann hört man ihnen auch im Internet zu. Zu diesem Schluss ist auch Michael Spreng gekommen, ehemals Wahlkampfmanager von Edmund Stoiber. 2002 spielte das Internet ja noch nicht so die große Rolle im Wahlkampf. Doch wahrscheinlich hätte auch er in der heutigen Zeit im Internet keinen Erfolg gehabt.
Die Katze beißt sich da irgendwie in den Schwanz. Wenn ich keine charismatischen Politiker habe und keine Politiker, die ein Feuer der Begeisterung für die Demokratie entzünden können, weil sie rhetorisch unbegabt sind, weil sie eben eine beamtenhafte, eine politische Tarnsprache haben, dann bekomme ich auch keine Anhänger im Internet, keine Follower.
Ja, wie wurde es überhaupt versucht, diese Follower zu bekommen, diese Initialzündung auszulösen, dass man den Parteien also glaubhafter folgt? Denn das Plakat offenbar und auch der Flyer und auch die Bürgeransprache auf dem Boulevard mit dem Kugelschreiber, mit dem Obligaten und dem Luftballon ist ja, sagen wir mal, in der jüngeren Generation eher nicht so affin. Wie hat man es versucht?
Ja, man hat stattdessen auf StudiVZ beispielsweise oder auch auf den eigenen Kampagnenseiten mit sogenannten Mitmachangeboten die Leute dazu animiert, Wahlkampf zu machen, sie Teil einer Bewegung werden zu lassen, wie man das ja auch aus den USA kennengelernt hat. Mitmacharena hieß das zum Beispiel bei der FDP, Team 2009 bei der CDU und Wahlkampf 09 bei der SPD beispielsweise. Und man wurde dann zum Beispiel per E-Mail dazu aufgerufen, sich für ein Fotoshooting zu bewerben, um dann auf einem Wahlplakat abgelichtet zu werden oder bei einem Werbespot mitzumachen oder sich zum Beispiel Kampagnenmaterialien aus dem Netz runterzuladen, um dann auf der Straße Wahlkampf zu machen oder beispielsweise sich die neue iPhone-Applikation aus dem Netz runterzuladen. Ich habe mal ein solches Mitmachangebot aus dem Netz mitgebracht.
Werden Sie mit iSPD selbst zum Wahlkampfreporter. Machen Sie hierzu einfach ein Foto mit Ihrer iPhone-Kamera oder wählen ein bereits bestehendes Bild aus Ihrer Bibliothek aus. Versenden Sie dann das Bild mit einer kurzen Beschreibung, Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse und tippen Sie auf Senden. Ihr Foto erscheint dann in Kürze für alle im Internet sichtbar mit Ortsbestimmung auf wahlkampf09.de.
Man hat also ausgehend von diesem Phänomen des User-Generated Content sich so eine Art User-Generated Campaigning versprochen. Das heißt, ein Graswurzelwahlkampf, in dem der Bürger nicht mehr passiver Zuschauer ist, sondern selbst zum aktiven Wahlkämpfer werden sollte. Aber naja, das hat nicht ganz so funktioniert.
Das überrascht mich ehrlich gesagt gar nicht. Erstens, weil die Medien es schon seit Jahrzehnten versuchen, den sogenannten interaktiven Zuschauer irgendwie einzubeziehen in das, was man also das Couch-Potato-Angebot nennt. Also durch irgendwelche Abstimmknöpfe und mitmachen und schreiben und telefonieren und so weiter. Also das ist eine sehr geringe Zielgruppe. Und dann zum anderen, weil ich meine, man kann es nicht einfach so kopieren. Wie siehst du es?
Ja, für eine gewisse Mobilisierung braucht es halt einfach diese Begeisterung, die auch, ja, sozusagen fehlte einfach. Und nicht nur bei den jungen Leuten, sondern bei vielen, mit denen man redet, die sind etwas doch von der Politikverdrossenheit eingeholt, weil sie einfach irgendwie das Gefühl haben, sie können mit ihrer Stimme eh nichts bewegen.
Ist das jetzt nun außer Spesen nichts gewesen? Viele Millionen rausgepulvert?
Nein, das kann man auch nicht sagen, denn der Online-Wahlkampf hat den Parteien jetzt auch nicht wirklich Millionen gekostet. Man hat zwar neben den klassischen Werbeagenturen auch Online-Agenturen beauftragt, aber das hatten die Parteien auch schon im vorherigen Wahlkampf 2005. Ansonsten haben die Parteien den Online-Wahlkampf eher durch die Hilfe einiger weniger Freiwilliger bewältigt, die dann getwittert haben und den StudiVZ-Account sozusagen gepflegt haben. Bei der CDU im Konrad-Adenauer-Haus, wo ich zu Besuch war, saßen die dann auch alle in einem extra Raum und nannten sich Kernteam 2009, saßen dann vor ihren Bildschirmen und haben dann sozusagen Online-Wahlkampf gemacht. Ansonsten ist man, was die Verwendung des Wahlkampfbudgets anbelangt, hat man sich da nicht sehr viel Neues einfallen lassen. Das meiste Geld ist nach wie vor in Großveranstaltungen und Wahlplakate geflossen. Das haben mir die Wahlkampfmanager der Parteien bestätigt und dazu auch ein Statement von Peter Radunski, Politikberater der Agentur Publicis.
Die deutschen Parteien haben eben sehr, sehr viel Geld schon ausgegeben, wenn sie ihre Plakatierung geplant haben. Das sind meistens 80% des Budgets. Das sind also viele 10 Millionen Euro, die da über die Tische für alle Parteien gehen. Das sind bestimmt, 100 Millionen und mehr, die für Plakate ausgegeben werden. Und das darf man nie vergessen. Internet ist ja vergleichsweise nicht so teuer. Ich will es mal zuspitzen und sagen, für die Grünen und für die FDP wird der Internetwahlkampf sich in 2009 schon lohnen. Für die beiden großen Parteien ist er nur ein zusätzliches Moment der Mobilisierung und des Wahlkampfs.
Ja, stimmt das? Ich habe auch gelesen, die CDU sei die, die am meisten profitiert habe, weil sie die meisten Follower hat.
Ja, ob man nun jetzt auf StudiVZ eine bestimmte Anzahl von Freunden oder sowas hat, das sagt mir jetzt noch gar nichts aus über den Online-Wahlkampf. Insofern kann ich das bestätigen, dass die Grünen ja die mit dem kleinsten Wahlkampfbudget von 4 Millionen Euro im Vergleich, die SPD hatte 27 Millionen Euro zur Verfügung. Die haben von vornherein gesagt, unser Online-Wahlkampf, der geht zu Kosten des Offline-Wahlkampfes. Also wir werden weniger in Plakate investieren. Man hat versucht, dieses Defizit dann dadurch auszugleichen, dass man Anhänger im Internet dazu aufgerufen hat, Plakate zu schalten und damit sozusagen zu spenden. Und das Ganze wohl mit bescheidenem Erfolg. Man hat es zumindest geschafft, die Atomkraftgegner auf der grünen Internetseite zu aktivieren und zu gemeinsamen Aktionen und Demonstrationen aufzurufen. Und das ist auch eine weitere Lehre aus diesem Online-Wahlkampf. Er funktioniert nur, wenn man auch wirklich auf Themen setzt und nicht einfach nur sagt, jetzt unterstützt mich. Hier ein Statement von Benjamin Mina, Kreativdirektor der Agentur Ressourcenmangel, die mit dem Online-Wahlkampf der Grünen beauftragt war.
Je genauer man sagen kann, was man eigentlich möchte, desto leichter ist es, jemanden zu motivieren. Also die unspezifische Aussage, bitte unterstütze uns beim Wahlkampf, wird für deutlich weniger Menschen Anspruch auslösen, mitzumachen, als die Formulierung, bitte demonstriere mit uns gegen die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken um 14 Uhr am. Und genau das ist es. Für die Mobilisierung braucht es ein konkretes Ziel und den Einsatz aller Kanäle.
Dazu muss man auch noch fairerweise sagen, dass gerade die Grünen die Partei sind, die sowieso laut Umfragen die internetaffinste Anhängerschaft haben. Die junge Zielgruppe unter 30, die man sowieso im Internet leichter erreicht als über die klassischen Medien.
Soweit die Bilanz zum Ende des Bundestagswahlkampfes, was es im Internet zu hören und zu sehen gab, von Eleni Klotzikas gemacht. Und wir springen jetzt mal 11 Jahre zurück. Das war Wahlkampf im Fernsehen. Ich spiele jetzt noch 5 Werbespots aus dieser Zeit. Hier der erste von der PDS.
Ich gehe jeden Tag durch meine Stadt und ich sehe, dass alles nur mit Geld zu tun hat. Arm bleibt arm, reich wird reicher, immer weiter auf der Karriereleiter. Wer Arbeit hat, hat Glück gehabt, wer keine hat, bleibt schön am Rand. Unsichtbar, unerkannt. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wer zuletzt kommt, zahlt zuerst. Momentchen mal, da war doch noch was. Ach ja, ach so, bevor ich's vergesse.
Das ist immer noch mein Land. Das ist immer noch mein Land.
Das ist immer noch mein Land. Das ist immer noch mein Land.
Das ist immer noch mein Land. Das ist immer noch mein Land.
Das ist immer noch mein Land. Das ist immer noch mein Land.
Sie regieren will, ich mache ihm Druck. Dafür brauche ich auch Ihre Stimme. Geben Sie sich einen Ruck.
Das war ein Wahlwerbespot der Partei des demokratischen Sozialismus.
PDS.
Aus dem Jahre 1998, und da gab es schon mal einen 27. September für eine Bundestagswahl. So, jetzt gehen wir wieder zurück ins Programm.
Bitte bleiben Sie angeschnallt auf Ihren Plätzen, bis Radio 1 die endgültige Park-Position erreicht hat. Maximo Park, am 24. Oktober in der Arena. Weitere Infos unter www.radio1.de. Maximo Park live. Mit neuem Album Quicken the Heart. Für alle, die es vor lauter Aufregung schon jetzt nicht mehr auf ihren Plätzen hält. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Radio 1 Medienmagazin, ich habe es Ihnen angekündigt. Wir blicken ab und zu in dieser Sendung noch bis 19 Uhr zurück in das Jahr 1998 zum 27. September. Und hier der Wahlwerbespot der FDP.
Marktwirtschaft, Wohlstand, Deutschlandpolitik. Die Ostverträge, Bildungschancen, Gleichberechtigung. 3 Millionen neue Arbeitsplätze in den 80ern. Der Aufbau in den neuen Ländern. Es gibt eine Partei, die dafür garantiert, dass in Deutschland zur richtigen Zeit die richtige Politik gemacht wird. Ob es darum geht, das Mögliche möglich zu machen oder darum, das Notwendige durchzusetzen. Es ist Ihre Wahl. Ob Steuern endlich radikal gesenkt werden oder ob Sie mit Rot-Grün rechnen müssen. Es ist Ihre Wahl, ob Bildung bei uns besser, schneller und moderner wird. Es ist Ihre Wahl, ob Sie als Bürger in diesem Land mehr Freiraum haben. Es ist Ihre Wahl, ob unsere erfolgreiche Außenpolitik fortgesetzt wird oder ob Rot-Grün Deutschland unberechenbar macht.
Eine starke FDP ist die beste Garantie gegen Rot-Grün und die einzige Garantie, dass es am Ende nicht auf die PDS ankommt. Ich bitte Sie deshalb um Ihre Zweitstimme für die FDP.
Zweitstimme FDP.
Das war ein Wahlwerbespot der Freien Demokratischen Partei, FDP.
Aus dem Jahre 98, wie gesagt. Aus dem Jahre 2009 ist ein neues aktuelles Buch, Politik-Talkshows, Bühnen der Macht, ein Blick hinter die Kulissen, das in dieser Woche vorgestellt wurde. Und es wäre gut, wenn Sie für den letzten Teil des Interviews, das Sie gleich hören werden, unter twitter.com/medienmagazin das Foto aufrufen würden. Es spielt nachher eine Rolle. Aber auch für die, die es nicht sehen können, werden verstehen, worum es geht. Nun ist ja die Frage, 35, 36 Jahre, je nach Zählweise, ist die Talkshow bereits in bundesdeutschen Haushalten zu empfangen. Und je nachdem, wie man das definiert, Gesprächssendungen sind sogar noch älter. Der Gegenstand der Talkshow dürfte doch eigentlich ausreichend analysiert sein, dachte ich. Deswegen fragte ich Sascha Michel, er ist Medienwissenschaftler von der Uni Koblenz-Landau und gleichzeitig Herausgeber des Buches, fragte ich daher.
Es gibt gefühlt ähnlich viele Talkshows wie Bücher über die Talkshows. Warum haben Sie ein neues herausgegeben?
Gibt es so viele? Mir fallen ad hoc eigentlich nur zwei ein. Das ist das von Meine Abende mit Sabine Christiansen und es ist gerade eins rausgekommen über die Geschichte der Talkshow, der generell Talkshow allgemein.
Deswegen sagte ich gefühlt.
Gefühlt, genau, ja. Ich denke, was auch heute anklang, knapp 3 Millionen Zuschauern, ist das, denke ich, ein Riesensendeformat und man sieht eigentlich nur das, was wir vor den Kameras vorgeführt bekommen. Ich denke mal, dass ein großes Interesse besteht bei allen Zuschauern, auch bei Praktikern, Theoretikern, mal hinter die Kulissen zu blicken. Was passiert da eigentlich in Polit-Talkshows? Was gehen Politiker gerne in Polit-Talkshows? Schauen Sie, wie bereiten Sie sich vor? Was halten renommierte Journalisten eigentlich davon? Was gibt es zu kritisieren? Was gibt es aber auch zu loben? Ich denke mal, bei einem so populären Format und gerade vor der Wahl haben wir ja eine Explosion an politischen Talkshows. Denke ich mal, besteht auch ein großes Sensibilisierungsbedürfnis und ein Aufklärungsbedürfnis für die Zuschauer, die ja ihre Wahlentscheidungen letztlich auch auf Polit-Talkshows gründen. Wie sich Politiker da verkaufen, trägt hier durchaus auch dazu bei. dabei, dass man die eine oder andere Wahlentscheidung trifft oder wieder ändert, dass man einfach mal aufgeklärt wird und mal gezeigt bekommt, was passiert eigentlich tatsächlich hinter den Kulissen von Talkshows.
Was haben Sie herausgefunden oder was haben Ihre Autoren herausgefunden, was man noch nicht weiß, wenn man selber fern sieht? Also man hat ja bestimmte Arbeitsthesen, wenn man möglicherweise versuchen will herauszubekommen, warum gehen Politiker gerne, warum haben Fernsehsender das Bedürfnis, so viele Talkshows aufzulegen. Also zum einen ist so eine Talkshow natürlich preiswert und die Politiker sind eitel und wollen ihre Politik kommunizieren. Das wären jetzt ein paar Sachen, die man ja schon wahrscheinlich ahnt. Aber was haben Sie darüber hinaus für Befunde noch herausbekommen?
Ja, es ist ganz interessant, dass natürlich gerade Glaubwürdigkeit verspielt und gewonnen werden kann, Polit-Talkshows. Nikolaus Blome sagt das in seinem Beitrag, dass der Politiker, das ist auch die wichtigste Währung, behauptet er. Die wichtigste Währung ist Glaubwürdigkeit und die kann man verspielen oder hinzugewinnen in Polit-Talkshows. Darüber hinaus haben wir ganz, ganz private bis intim gehende Einblicke in verschiedene Moderatoren. Wir haben einen sehr schönen Artikel über Michel Friedmann, über die Person Friedmann, seine Anfänge damals im Hessischen Rundfunk.
Der aber gern die Hand so auf die Oberschenkel seiner Gäste legte. War das eine einstudierte Geste? Wissen wir darüber mehr jetzt?
Was wir wissen ist, dass er tatsächlich verbale Attacken, Tiraden im Studio probte vorher. Die sogar die Sekretärin im Vorzimmer in die Flucht trieb. Das heißt, er hat also lautstark wirklich seine Auftritte geprobt im Studio und hat auch diese Sendung 321, womit er ja auch bekannt wurde, genutzt als Sprungbrett für seine weitere Karriere, indem er eben tatsächlich seine Art, wie er so ist, ausgespielt hat da drin.
Sie haben natürlich noch mehrere Autoren, die entweder eingeladen werden in Talkshows oder das von außen betrachten. Wonach haben Sie die Autoren ausgesucht?
Uns war es wichtig, dass wir verschiedene Gruppen aufnehmen. Also wir hatten gesagt, wir wollen nicht nur Journalisten haben. Es ist klar, Journalisten gehen immer etwas kritischer ins Feld mit der ganzen Sache. Wir wollten Praktiker haben. Wir wollten Politiker selbst zu Wort kommen lassen. Das heißt, es sind ja die eigentlich betroffen sind. Ne? Wir wollten eigentlich mal einen Einblick haben, wie bereiten die sich vor? Was halten die eigentlich von? Die gehen in Talkshows, weil sie es müssen, aber wollen sie auch dahin gehen?
Wären die gecoacht? Das wäre so eine Frage, die ich spontan hätte.
Es zieht sich durch das ganze Buch. Es ist ein Zwiespalt. Matthias Machnick behauptet, es gibt eine Unterprofessionalisierung. Politiker werden nicht genug gecoacht, werden zu wenig gecoacht. Andere sagen, Hajo Schumacher zum Beispiel behauptet, Politiker werden sehr professionell, die gehen durch Medientrainings vorher. Hugo Möller-Fock hat es ganz gesagt, dass sie tatsächlich gecoacht werden und Edmund Stoiber damals 2002 war es, da hat man ja eindeutig gesehen, nach dem fatalen Auftritt bei Sabine Christiansen, hat er sich ja unglaublich rhetorisch geändert und ein Geschick entwickelt, wo man sagen muss, er wurde auf jeden Fall gecoacht. Ne?
Wenn man Ihr Buch wahrscheinlich jetzt nicht mehr vor den Bundestagswahlen liest, aber dann danach gibt es ja wieder Wahlen. Ist der Befund letzten Endes, man sollte misstrauischer sein bei Talkshows oder sollte man sie gezielter einschalten, weil man dort möglicherweise mehr über Politik erfährt, als wenn man Phoenix anschaut?
Man soll mit dem Vorwissen, was man jetzt in dem Buch lernt, sich in den Polit-Talkshows anschauen. Das heißt also, man soll sensibilisiert werden. Man lernt bei Sigmund Gottlieb zum Beispiel, wie das Ganze entwickelt wurde, wonach
vom Bayerischen Rundfunk,
wie bestimmte Sachen ausgewählt werden. Man erfährt tatsächlich bei Andrea Nahles zum Beispiel, sie beschreibt sehr schön, was sie machen muss, um ins Bild zu kommen. Ja, das heißt mal eine Grimasse schneiden, was fallen lassen, was Unschönes fallen lassen und das sagte sie und schon hat man einen Kameraschwenk wieder auf seiner Seite. Ne? Und sowas mal beobachten, das heißt also mal zu schauen, was machen Politiker eigentlich, um im Bild zu sein, das Ganze mal zu erahnen. Ich beobachte zum Beispiel immer wieder, und das kann man sehr schön sehen, Angela Merkel, als sie noch in Polit-Talkshows war, als sie noch keine Kanzlerin war, heute geht sie ja nicht mehr in diese Polit-Talkshows mit anderen Gästen, hat sie immer nur dann Grimassen gezogen oder ihre Mimik eingesetzt, als sie merkte, dass sie im Monitor auf Sendung war, dass sie im Bild war. Ne? Das heißt, man konnte bei ihr wirklich sehen, sie hat das sehr stark gesteuert, ihr Einsatz von Mimik, Gestik und so weiter.
Wenn man das letzte TV-Duell betrachtet, die erste Sequenz, also die ersten Sekunden liefen, da zog sie ein interessantes Gesicht und als sie dann sich tatsächlich im Monitor bemerkte, lächelte sie. Ja. Also das ist so, ja, hat sie ja wahrscheinlich immer noch nicht ganz ablegen können, ihre spontan, was ja auch gut ist eigentlich, genau, dass man sieht, da ist noch ein Mensch hinter der Maske, genau, möglicherweise, wenn das Rotlicht angeht.
Ja, aber man merkt es eben, ne? Man merkt es eben, dass die Leute man wird sensibilisiert dann dafür, ne? Dass die Leute auch schreiben, naja, warum gehen sie gerne dahin und wohin gehen sie am liebsten, und man lernt auch Mechanismen, warum sind heute bestimmte Sachen nicht mehr so, wie es mal war. Also bei Christoph Minhoff von Phoenix unter den Linden, Moderator, beschreibt auch, dass sie diese ganzen Zuschauerinvolvierung mittlerweile abgeschafft haben, ne? Weil sie sagen, naja, dieser Effekt ist eigentlich noch kontraproduktiv, und da mal zu erfahren, warum sind jetzt Veränderungen in Polit-Talkshows eigentlich so, wie sie sind, oder Sachen wie das Betroffenheitssofa sehr stark in der Kritik, und man lernt doch in dem Buch, was halten eigentlich Politiker von diesem Betroffenheitssofa, Arne Will. Ne? Ist das positiv, negativ, was halten Journalisten? Und wir haben im ganzen Buch wirklich geteilte Meinungen darüber. Ne? Es ist nicht einheitlich, dass man sagen kann, es wird positiv oder negativ gesehen. Das Betroffenheitssofa oder auch die Rolle des Studiopublikums, das sind so zwei Themen, die sich in roter Faden durch das Buch ziehen.
Politik-Talkshows, Bühnen der Macht, ein Blick hinter die Kulissen. Herausgeber Sascha Michel, eben gehört, und Heiko Girnd. Erschien im Verlag Bouvier 2009, 192 Seiten für 18,90 Euro. Radio 1 Medienmagazin, ein Tag vor der Wahl, und wieder ein Rückblick auf das Jahr 98, 27. September, die Grünen.
Arbeitslosigkeit bekämpfen, das steht an erster Stelle bündnisgrüner Politik.
Mit uns wird es zuerst und vor allem eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommen geben, damit endlich wieder eingestellt wird in diesem Lande. Damit Arbeit billiger wird und nicht dauernd teurer.
Es ist ein Skandal, dass Einkommensmillionäre keine Steuern zahlen. Hier wollen wir die Lasten ganz klar umverteilen.
Es kann nicht sein, dass an den Betrieb einer Pommesbude in Deutschland schärfere Maßstäbe angelegt werden als an den Betrieb von Atomkraftwerken.
Auf der Seite von Freiheit, von Demokratie, von Gerechtigkeit und auf der Seite der Opfer, der Entrechteten und Beleidigten.
Wir wollen einen politischen Neuanfang und wir wollen einen politischen Wechsel in diesem Lande.
Sie haben die alten Gesichter lange genug gesehen. Gehen Sie zur Wahl, damit sich wirklich etwas ändert. Grün ist der Wechsel. Die Zweitstimme entscheidet.
Das war ein Wahlwerbespot von Bündnis 90, die Grünen, Grüne.
Ja, erstaunlich rasant auch die Bildsprache gewesen bei diesem Spot von vor 11 Jahren. Während die CDU natürlich, weil sie eher das konservative Lager angesprochen hat, etwas langsamer und klassischer daherkam.
Wählen Sie Weltklasse für Deutschland. Nur der Bundeskanzler und die CDU garantieren die führende Position Deutschlands. Mit unseren Freunden in der Welt baut er ein stabiles Fundament für eine sichere Zukunft. Wettbewerb weltweit. Gerade Deutschland braucht den Euro. Wir machen ihn stark.
Adenauer und Erhard haben die D-Mark-Card gemacht. Ich habe das Vertrauen, dass Helmut Kohl den Euro genauso stabil macht.
Mit der Bundeswehr konnten sich die Linken noch nie anfreunden. Dabei sichert sie den Frieden und hilft, wo es Probleme gibt. Dafür hat der Kanzler gesorgt. Das ist typisch Helmut Kohl.
Ich bin deswegen gekommen, um euch zu helfen. Ja?
Die Familie steht im Mittelpunkt christlich-demokratischer Politik.
Für uns und die Kinder ist die CDU die Partei der Familie.
Nur die CDU schützt die Bürger konsequent mit einer gut ausgerüsteten Polizei und wirksameren Gesetzen.
Pflegeversicherung und Rentenreform. Die CDU kümmert sich um die Altersversorgung.
Bundeskanzler Helmut Kohl legt die Grundsteine für moderne Arbeitsplätze. Multimedia und Biotechnologie bieten neue Chancen.
Im 21. Jahrhundert, da will ich einen sicheren Beruf mit Zukunft.
Die erfolgreiche CDU-Politik bringt den Aufschwung jetzt richtig in Fahrt. Mit Helmut Kohl startet Deutschland erfolgreich in das 21. Jahrhundert. Sein Kurs bringt uns sicher in die Welt von morgen. Wählen Sie Weltklasse für Deutschland. Wählen Sie CDU und Helmut Kohl.
Das war ein Wahlwerbespot der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. CDU.
Das ist ja auch ziemlich offensichtlich als Politik zu erkennen. Aber es gab Wissenschaftler in Buko jetzt, die bei den 13. Mediengesprächen mal herausbekommen wollten, wo versteckt sich denn Politik in der Unterhaltung? Da gibt es ja diverse Unterhaltungsformate. Sind sie nun alle politisch? Oder wie ist denn der Politikbegriff? Es gibt zum Beispiel eine Politikdefinition, die davon ausgeht, dass das Politik ist, was sich mit Machterhalt oder Machterlangung beschäftigt. Und ich fragte Alexander Grauer, er ist freier Autor, wie er diesen Politikbegriff einordnet.
Ich würde politisch abgrenzen in zwei Richtungen. Also einmal gegen das, was mich als Individuum interessiert und was auch das Private ist und sein soll und auch bleiben soll. Und dann allgemeines Interesse als Gemeinschaft, wirklich eng gefasst als genau den Bereich des gemeinsamen Miteinanders, der unser Organisation als Gesellschaft tangiert.
Ja. Dann wäre ja fast alles, was wir als Unterhaltung begreifen, politisch. Außer vielleicht jetzt, wenn ich mal so Teller-Jongleure nehme, die ja ihre artifizielle Kunst herausstellen, Teller zu balancieren, was möglicherweise für ein Gemeinwesen völlig unerheblich ist, ob es sowas gibt oder nicht.
Wenn der Teller-Jongleur damit irgendetwas aussagen und symbolisieren will, dann kann man sicherlich das auch noch als politisch auffassen.
Okay, ja, klar. Natürlich.
Also daher, politisch kann alles sein und all unsere Handlungen, insbesondere in der Kunst, egal ob jetzt in der ernsten Kunst, in der sogenannten oder in der Unterhaltungskunst, kann politisch interpretiert werden, weil wir es immer mit Symbolen zu tun haben, die als politisch aufgefasst werden können. Natürlich ist es so, dass die sogenannte unterhaltende Kunst einen Bereich absteckt, in dem eine Gesellschaft sich über ihre Werte, über ihre Normen, über ihre Formen, wie sie miteinander kommuniziert, was ihr wichtig ist, irgendwie verständigt. Insofern sind die Unterhaltungsformate, die wir haben, zumindest Reflexionsebenen, die anzeigen, was diese Gesellschaft an Normen oder Werten beschäftigt. Und damit sind sie auch politisch immer zu einem Teil.
Sie haben den Bogen gespannt von der Orestie 500 Jahre vor Christus bis heute in die Gegenwart, also von Agamemnon bis Jack Bauer, und haben aber zum Schluss gesagt, was noch in der Tragödie klar war, damals bei den alten Griechen, dass hier tatsächlich gesellschaftliche Relevanz thematisiert wird, finden Sie bei Jack Bauer seltsamerweise nicht mehr, weil er sozusagen gesellschaftliche Werte demontiert und zu einem dramaturgischen Prinzip nur noch macht, um die Spannung wahrscheinlich zu erhöhen, oder habe ich Sie da missverstanden?
Mir ging es darum, was eine Gesellschaft vielleicht umtreibt und das, was wir eben schon angesprochen hatten, inwieweit sich auch in einem Unterhaltungsmedium, und insofern ist ja auch erstmal die Tragödie bei den Griechen erstmal ein Unterhaltungsmedium, wo tausende Leute hingegangen sind, inwieweit sich darin politische Vorstellungen widerspiegeln. Und bei Jack Bauer haben wir ja die Situation, auch bei ähnlichen Formaten, eigentlich, dass wir konstatieren müssen, es ist ein Bild eigentlich einer paranoiden Welt, wo das Politische eigentlich nicht mehr zu funktionieren scheint, sondern die Fassade nur noch dadurch aufrechterhalten werden kann, dass man den dunklen Machenschaften, den dunklen Kräfte, die kaum benannt werden können, dass man denen irgendwie Einheit gebildet. Und meine These war jetzt, dass diese paranoide Vorstellung eigentlich die Vorstellung einer tendenziell entpolitisierten Gesellschaft ist, die vergessen hat, das Politische konkret zu benennen und daher auch einen festen Begriff des Politischen hat und wo das Politische sich auflöst, irgendwie alles politisch ist und irgendwie auch wiederum nicht und daher die Grenzen verschwimmen und daher auch Mächte verantwortlich gemacht werden für unbefriedigende gesellschaftliche Zustände, die es dann zu bekämpfen gilt und was dann symbolisch eben so eine Figur wie Jack Bauer tut.
Aber gerade die 7. Staffel fängt ja an in der ersten Folge damit, dass sich der Superagent vor einem Untersuchungsausschuss zu verantworten hat, wo ein Senator ihn befragt, ob denn das, was er tut, nämlich Jack Bauer, unter Zuhilfenahme aller möglicher auch Foltermethoden Verbrechen aufzuklären bzw. Verbrechen zu verhindern, ob das überhaupt rechtens ist.
Ja oder nein? Haben Sie Haddad gefoltert?
Wenn Sie von Folter nach dem Verständnis der Genfer Konvention reden, dann ja, Senator. Ibrahim Haddad hatte einen Reisebus mit 45 Menschen im Visier, 10 davon waren Kinder. Die Wahrheit ist, Sir, dass ich diesen Anschlag verhindert habe.
Aber Sie folterten Mr. Haddad.
Ich habe nur getan, was nötig war, um das Leben Unschuldiger zu retten.
Im Prinzip sagen Sie uns also hier, Mr. Bauer,
dass letzten Endes der Zweck die Mittel heiligt und dass Sie über dem Gesetz stehen.
Wenn ich in einer bestimmten Situation aktiviert werde, gibt es dafür einen Grund. Man erwartet von mir, dass ich meinen Auftrag um jeden Preis zu Ende führe.
Auch wenn Sie dabei gegen die Gesetze verstoßen?
Was bei einem Soldaten über Erfolg und Misserfolg entscheidet, ist seine Fähigkeit, sich dem Feind anzupassen. Die Leute, mit denen ich zu tun habe, kümmern sich nicht um ihre Vorschriften. Es geht ihnen nur um das, was sie erreichen wollen. Meine Aufgabe war es, zu verhindern, dass sie ihre Vorhaben verwirklichen. Ich habe mich ihnen angepasst. Um Ihre Frage zu beantworten, ob ich über dem Gesetz stehe, nein, Sir. Ich bin mehr als willens, mich vor denselben Bürgern zu verantworten, die Sie angeblich vertreten. Lassen wir Sie entscheiden, welchen Preis ich zahlen soll. Aber ich finde, Sie sollten sich lieber nicht aufs hohe Ross setzen. Und erwarten Sie bitte nicht von mir, dass ich meine Entscheidungen bereue. Denn um die Wahrheit zu sagen, Sir, das tue ich nicht.
Also gerade die Diskussionen in den USA um Guantanamo werden ja immer sehr schwarz-weiß geführt. Bush war in dem Fall böse, weil das war außerhalb des Rechts. Aber hier wird sozusagen in der fiktionalen Handlung ein Konflikt ausdiskutiert, der offenbar in der Gesellschaft nicht ausdiskutiert wird. Anhand der Erfolge, die Jack Bauer hat, indem er tatsächlich Menschenleben rettet. Ist das nicht hochpolitisch, sozusagen die Diskussion in eine fiktionale Handlung in Unterhaltungsstoffe hineinzuholen?
Ja, natürlich, klar. Also was ich eben sagte, da ging es mehr ganz allgemein um die Rolle des Politischen im Allgemeinen. Also was ist das für ein Bild, das da vermittelt wird von politisch, nicht politisch oder Recht oder Versagen des Rechtes, das man nur noch dadurch retten kann, dass man eben nicht rechtens handelt. Die andere Frage ist natürlich das, was Sie eben ansprachen und was immer diskutiert wird im Kontext von 24. Diese Folterproblematik, ich hatte sie auch in meinem Vortrag angesprochen, dieser General Finnegan, der Dekan von West Point, also der Elitehochschule der US-Armee für Offiziersausbildung, sich nach Hollywood begeben hat, um die Macher der Serie 24 oder 24 anzuhalten, mal zu zeigen, dass Folter eben nicht funktioniert, ja? Dass Folter auch mal nach hinten losgehen kann, mit Blick eben auf seine Kadetten, die daraus vielleicht dann ableiten, aus dem Verhalten der ja für sie vielleicht sehr attraktiven Figur Jack Bauer, also sozusagen ein Vorbild, dass das Vaterland beschützen möchte, wie sie ja eben auch, die Kadetten von West Point, dass das eben nicht funktioniert und möglicherweise, auszuschließen ist es nicht, da fehlen mir jetzt auch die Kenntnisse, ist die siebte Staffel eine Reaktion, vielleicht nicht nur dieser Intervention von General Finnegan, sondern auch vielleicht der öffentlichen Kritik. Kiefer Sutherland hat aber meiner Meinung nach ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass das eine Fernsehserie ist und dass natürlich auch die Folter ja auch einfach ein dramaturgisches Element hat. Also da sind wir jetzt in einem ganz anderen Bereich, der allerdings auch nicht unterschätzt werden sollte. Das ist das alte Problem, was wir aus unserem Jugendmedienschutz kennen, diese Verwechslung von Fiction und Realität.
Naja, nicht nur Verwechslung, sondern wenn das denn so ist, dass die Kadetten sagen, Jack Bauer darf das doch auch, warum dürfen wir das nicht, hat ja Kunst offenbar eine ziemlich direkte Wirkung auf Realität. Und hier verschmelzen dann beide Ebenen, was man auch in anderen Projekten, ob das nun Borat ist oder Horst Schlemmer, auch gewollt wird teilweise, dass hier Kunst massiv sich einmischt in Realität. Meinen Sie nicht, dass man heutzutage gar nicht mehr so trennen kann im Fernsehen, in dem Sinne von Unterhaltung, hier Politik auf der anderen Seite, sondern dass wir uns in einem zutiefst tatsächlich politischen Prozess befinden, egal in welcher Entäußerungsform Politik daherkommt?
Ich sehe einfach die Gefahr, dass wenn wir dem Politikbegriff sozusagen zu weiten Raum geben, dass damit das eigentlich Politische, was ich eben zu Anfang unseres Gesprächs zu beschreiben versuchte, also das, was die Bürgerschaft, um es altmodisch auszudrücken, eigentlich angeht und auch eigentlich angehen sollte, einfach absolut wird und dass damit sozusagen die Gefahr besteht, dass das eigentlich Politische aus dem Blick gerät und gleichzeitig das Politische aber auch auf unser Leben übergreift und dann doch Bereiche vereinnahmt, die es vielleicht dann besser doch nicht vereinnahmen sollte. Das soll nicht bedeuten, wie gesagt, dass nicht alles politisch sein kann und dass auch selbst Serien wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten beispielsweise natürlich gesellschaftliche Prozesse widerspiegeln oder auch die berühmte Lindenstraße, die ja dann immer sozusagen als gerne angeführt angeführt wird als Beispiel für ein politisches Unterhaltungsformat, dass da auch in solchen Unterhaltungsformaten, also eine Gesellschaft sozusagen ihre Werte verhandelt, kommuniziert, wie auch immer, ist ja unbestritten.
Der freie Publizist Dr. Alexander Grau am Rande der 13. Mediengespräche in Buko. Und damit sind wir auch drin, mitten im Podcast des Medienmagazins, weil dies eben die Langfassung des Interviews war. Und wie zur Bestätigung ein Ausschnitt aus der Lindenstraße vom Wahlabend, dem 27. September 2009.
Die ersten Zahlen.
CSU 26,8 für die CDU, 6,6 für die CSU. Zusammen leichte Verluste, aber das zweitschlechteste Ergebnis überhaupt. Die SPD, Verluste von 11,5 Punkten, 22,7%.
Wie jetzt? CDU und FDP?
Allzeithoch.
Was ist das denn für ein Scheiß?
Die Linke 12,5%, so stark.
Merkel bleibt Kanzlerin.
Ich finde die gar nicht so schlecht.
Dann mache ich erstmal ein Glas Champagner.
Das glaube ich gern. Und eine CDU-Regierung. Der Außenminister wird wieder irgend so ein Pinkel von der FDP.
Weiß man doch gar nicht. Ey, der Kapitalismus zieht uns voll in die Krise und die Leute wählen konservativ und liberal? Das ist doch sowas von unlogisch.
Die Lindenstraße am Wahlabend der Bundestagswahlen 2009. Und hier schließt sich wieder der Kreis zu einem längeren Ausschnitt aus dem Radio 1 Medienmagazin vom 13. September 1998, also 11 Jahre zurückliegend, 14 Tage vor den damaligen Bundestagswahlen, als die SPD mit Gerhard Schröder die Wahlen gewann. Hören Sie ein Interview mit dem Regisseur der Lindenstraße.
Wahljahr 98.
Am Telefon jetzt der Filmregisseur und Lindenstraßenmacher Hans-Weger Eisendorfer. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie kommen vom Fach, wissen nun wirklich zu unterscheiden zwischen Inszenierung und realem Leben, kennen die Tricks, erkennen theatralische Gesten, Kunstpausen, die auf Wirkung bedacht sind, aus Ihrer Praxis schon im Ansatz. Ist der gegenwärtige Wahlkampf eine Politshow made in USA geworden, wie viele behaupten?
Ach naja, es hat sicherlich was mit Abkupfern zu tun, aber ich würde eher sagen, soweit das eine Mischung als UK, also Großbritannien, Vorbild Tony Blairs Wahlkampf und ein bisschen was vom Clinton. Aber das ist schon noch sehr deutsch. Also die beiden vorgenannten, vor allem die Amerikaner, können das dann wenigstens, die Show machen und die Personality Show, während die Deutschen sich da immer noch ein bisschen schwer tun.
Woran machen Sie das fest?
Ach, das ist ähnlich wie mit dem Oscar und dem Bundesfilmpreis oder so. Das ist halt irgendwie, sind es verschiedene Temperamente, verschiedene intellektuelle und historische Vorbilder und Voraussetzungen, und irgendwie klappt das halt bei uns nicht so gut, was das Entertaining angeht. Und Politik sollte ja auch nicht Entertaining sein, sondern Information.
Aber muss Politik nicht dennoch professionell verkauft werden? Oder anders gefragt, was macht es für einen Sinn, wenn die Bündnisgrünen ihre 5-Liter-Benzin-Idee schlecht vermitteln?
Ja, das ist richtig. Das war sicher ein Vermittlungsfehler. Die Grundidee ist klar, dass sie gut ist eigentlich. Aber da haben Sie schon recht. Wie bringe ich es an den Mann, wie sage ich es meinem Kindern? Aber mei, es gibt so viele Medienberater und so viele Pressesprecher und Leute, die geschult sind, zu interpretieren, dem Volk das so zu erklären. Wenn es trotzdem so schlecht präsentiert wird von vielen Mitgliedern der Parteien, wenn sie trotzdem nicht in der Lage sind, ihre Ideen rüberzubringen, dann sollten sie ähnlich wie ein Volksschullehrer verfahren, der nicht in der Lage ist, das Alphabet zu buchstabieren, nämlich kündigen.
Dass aber Politiker ins Unterhaltungssegment eindringen, das hat doch inzwischen schon eine gute Tradition, sage ich mal. Wir erinnern uns noch an den Huckepacklauf von Herrn Möllermann in Wetten, dass mit Franziska von Almsick. Entdecken Sie aber dennoch vielleicht eine neue Qualität?
Ach, ich meine, das sind so anbieternde Versuche, von den eigentlichen Problemen abzulenken, sich gemein zu machen mit einer anderen Berufsebene und vor allem über diese Berufsebene, also über die Show, über die Unterhaltungsbranche, Aussagen zu vermitteln. Das ist in der Theorie nachvollziehbar, nur in der Praxis muss man es eben können. Und die Sie zitieren oder die, an die Sie denken, die können es halt nur sehr wenig oder sehr teilweise. Und es wäre wirklich viel, viel vernünftiger. Sie würden Programme machen, sie würden ganz normale Wege der Printmedien, auch des Fernsehens nutzen, um klar und sachlich ihre Inhalte zu vermitteln, als auf irgendwelchen Soap-Operas oder Fallschirmen rumzuturnen.
Gerhard Schröder hat auch mit seinem Auftritt in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zumindest einen Popularitätsschub bekommen, sagen zumindest die Leute, die was davon verstehen. Bei Ihnen hat man auch angeklingelt aufgrund dessen und hat versucht, Politiker in die Lindenstraße einzubauen. Wie viel kam denn da und warum haben Sie abgelehnt?
Also erstmal was zu Gerhard Schröders Auftritt bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich glaube, dass er da gar nicht aufgefallen ist, weil er eben genauso glatt aussieht wie die Damen und Herren, die da drin rumturnen. Oder zumindest so glatt aussehen kann. So schön. Und warum wir das grundsätzlich nicht machen, das hat nur mit Gerhard Schröder gar nichts zu tun, sondern wir wollen uns da keinerlei Repressalien aussetzen, weil wenn Sie das eine Mal akzeptieren, sagen wir jemanden, den Sie mögen, akzeptieren oder dessen Ideen Sie gerne mitverkaufen, dann können Sie, ohne rot zu werden, den anderen nicht sagen, ich will dich nicht haben. Also haben wir beschlossen, schon vor Jahren beschlossen, dass wir grundsätzlich solche Dinge nicht tun.
Aber Sie würden Joschka Fischer schon ganz gerne einbauen wollen.
Das ist, wäre eine Wunschgeschichte, die aber auch nicht stattfinden kann, weil dann das eintritt, was ich gerade gesagt habe. Dann müsste ich auch anderen die Chance geben.
Wenn Sie es denn noch machen würden, wie kann man das machen? Also ich meine, Joschka Fischer ist eine lebende Person, die erkennt man von Bild und Ton. Und dann in eine fiktive Handlung einbauen. Sie machen das zwar mal unter Umständen, wenn Landtagswahlen sind irgendwo, dass Sie das in die Handlung mit einbeziehen als Medium, in dem man dort dann diese Sache verfolgt. Aber als reale Person, wie soll das gehen?
Das würde ich im Moment spontan so lösen, dass ich dem Zuschauer ganz eindeutig sage, die Lindenstraße als fiktive Straße bekommt einen Besuch vom Mond oder von dem Planeten Erde und der heißt Joschka Fischer. Den kennt ihr alle und dummerweise hat er sich in die Anna Ziegler verliebt oder meinetwegen auch in die Dani. Und dann würde das schon funktionieren. Es geht natürlich nicht, ihn so zu integrieren, dass er also ein ähnlich fester Bestandteil wird wie meinetwegen Frau Griese. Aber als Scherz für 3-4 Nummern, so richtig augenzwinkernd, wäre das schon ein Gag.
Wenn Sie könnten, was würden Sie denn an dem zurzeit laufenden Wahlkampf der Parteien anders machen wollen? Oder wo meinten Sie, müssten eigentlich andere Akzente gesetzt werden?
Inhalte. Ich würde versuchen, dem Wähler, dem zukünftigen Wähler zu sagen, was Sache ist. Und zwar in möglichst verstehbarer, klar gegliederter, auf die großen Themen dieser Zeit und Probleme unserer Zeit ausgerichteter inhaltlichen Analyse, mit Begriffen, die jeder kapiert, mit Beispielen, mit auch meinetwegen Bebilderung. So sieht's aus, so sollte es sein und so könnte es vielleicht werden, wenn wir das und das und das tun. Also Programme und Inhalte. Und zwar wirklich allgemein verständlich und ohne den ständigen Schmonzens des Nichts daherreden über Stunden.
Vielen Dank, Hans W. Geißendorfer, Filmproduzent und Macher der Lindenstraße. Vielen Dank nach London.
Danke Ihnen.
Der Radio 1 Radio Day rettet die Wahlen.
Ich begrüße jetzt jemanden am Telefon, dessen Namen glauben Sie schon einmal gehört zu haben, aber nur, wenn Sie dabei an den Kulturwissenschaftler denken, liegen Sie jetzt für den Moment richtig. Guten Tag, Reinhard May.
Guten Tag.
Sie beschäftigen sich unter anderem mit der Tradition des politischen Plakats. Welches Wahlkampfplakat von denen, die jetzt die Straßen zupflastern, ist das erste, an das Sie sofort denken?
Oh, das sind mehrere.
Aber welches fällt Ihnen als erstes ein?
Geil.
Geil, von der PDS. Warum?
Ja. Weil es präzis, kurz und knapp ist, was eigentlich ein politisches Plakat sein sollte.
Aber von politischen Inhalten merkt man in diesem Plakat erstmal nichts.
Gar nichts. Das ist aber der Sinn eigentlich von politischen Plakaten.
Aha, gibt es eine neue Qualität beim politischen Plakat oder ist alles nur professioneller geworden, dass man also auch mit unkonventionellen Mitteln wirbt? Ich denke da an einen Saurier oder auch den Elefanten der CDU.
Professioneller sicherlich nicht. Da denke ich eher, werden Traditionen fortgeschrieben, die schon sehr alt und sehr lang sind. Es gibt verschiedene Änderungen innerhalb der politischen Plakatierung. Zum einen, es ist zu viel, es ist wirklich zu plakatiert. Und zum anderen, es ist teilweise bunt und dadurch unübersichtlicher geworden. Das ist der Unterschied zwischen den Plakaten, die in den 20er Jahren eine der Hauptzeiten der politischen Plakatierung üblich waren.
Teilen Sie meinen Eindruck, dass die Parteien den Plakaten ja nicht nur unheimliche Bedeutung beimessen, sondern dass zwischen den Parteien mit Plakaten sogar kommuniziert wird? Also die SPD wirbt zum Beispiel mit Wir sind bereit und die CDU legt nach mit den roten Händen und dem Text Wir sind bereit, aber dem Zusatz Aufpassen Deutschland. Dann bestellt man die Presse zur feierlichen Enthüllung der Plakate, man zeigt den mit Kleisterbürste bestückten jeweiligen Parteienvertreter und hat irgendwie das Gefühl, hier diebische Freude zu erkennen.
Es scheint ein bisschen Spaß zu machen, denjenigen, die für diese politischen Plakatierungsstrategien verantwortlich sind. Das erinnert mich etwas an kindlichen Spaß, hat aber irgendwas mit dem wirklichen Ursprung dieses Wortes zu tun. Plakat kommt nämlich von Plakaten aus dem Niederländischen, heißt ankleben. Und das geht schon aufs 16. Jahrhundert zurück. Und insofern macht natürlich ankleben Spaß. Und diesen Spaß merkt man, wenn man natürlich dann nach den Botschaften guckt, da haben Sie recht. Man antwortet, man kommuniziert miteinander. Aber prinzipiell ist ja das Problem beim Plakat, dass ein Plakat erstens im öffentlichen Raum stationiert ist, an einem festen Ort. Und das voraussetzt, wenn etwas sozusagen am öffentlichen Ort ist, dass man eine Verweildauer voraussetzen muss, um es zu entschlüsseln. Und da sind wir bei dem Grundproblem, dass natürlich Plakatwerbung überschätzt wird in seiner Wirkung. Weil, das wissen wir nun alle, mittlerweile im öffentlichen Raum, also auf der Straße, so viel hängt, so viel herumhängt, dass es sehr schwierig ist, überhaupt erstmal zu erkennen, herauszufiltern. Und zweitens, wir wissen es auch, alle sind mobiler geworden, die Verweildauer hat sich abgekürzt. Und insofern komme ich auf diesen Anfang nochmal zurück. Deswegen sticht zu sagen, das geil heraus, das ist ganz schnell zu lesen. Dazu brauche ich nicht, da kann ich mit dem Auto vorbeifahren. Bei den anderen muss ich natürlich länger bleiben. Entweder kommt hinzu, es ist noch ein Text, wie Sie sagten, dann muss ich den Text lesen, muss den Text sozusagen umsetzen in dem, was sozusagen ein Inhalt drin steckt, um dann Bild und Text ineinander sozusagen miteinander gekoppelt zu entschlüsseln. Und wer hat die Zeit oder wer nimmt sich heute die Zeit?
Aber es geht doch nicht nur darum, Aufmerksamkeit zu erlangen, sondern auch irgendeine politische Botschaft zu vermitteln. Und da ist mein Eindruck, dass die heutigen Plakate dichter, kürzer, symbolischer sind, also vom Text her, von der Bildgestaltung her prägnanter, dass die Ästhetik von Produktwerbung in die politische Kultur übergreift.
Sicherlich, sicherlich. Und also generell die Werbung. Es kommt ja eigentlich aus der Werbung natürlich in dem Sinne, dass Werbung gemeint ist im Sinne von überzeugen. Von daher kommt es und sicherlich hat sich da eine Menge aus der Werbestrategie mit in die politische Propaganda hinüber gerettet oder ist übernommen worden oder umgekehrt aus der politischen Propaganda oder Psychologie der Massenbeeinflussung ist was in die Werbung eingegangen und umgekehrt. Ob präziser, weiß ich nicht. Das ist eigentlich der größte Unsinn, den man machen kann, auf ein Plakat noch viel Text unterzubringen. Weil das voraussetzt, dass der Passant stehen bleibt und sich das durchliest. Es gibt also wirklich Plakate, da ist die Textzeile so klein, man müsste richtig einen Meter davor stehen, um sie entziffern zu können.
Ich glaube auch bei dem Plakat mit Geil, ne? Da gibt es so eine ganz kleine Unterzeile, die ich nie wahrgenommen habe, nur als Unterzeile, dass da noch was zum Nachlesen ist.
Und da sehen Sie genau, die Funktion ist eigentlich dieses Geil und dass man guckt, war ja? Und dann, der Hinweis, von wem es kommt. Wobei hier was ganz anderes interessant ist. Ich denke mal, dass das Klientel, was da angesprochen wird oder angesprochen werden soll, nicht mit dem Klientel übereinstimmt, was PDS traditionell wählt.
Welche Wirkung hat denn dann Ihrer Meinung nach überhaupt die Plakate-Werbung heutzutage im politischen Wahlkampf?
Im heutigen Sinne keine Funktion und keine Wirkung rechne ich dem Plakat.
Nicht messbar oder ist das jetzt wirklich eine Erkenntnis, die Sie aus wissenschaftlicher Forschung gewonnen haben?
Sie müssen sich vorstellen, in einer Wahl, bei einer Wahl wählt prinzipiell das die Stammwählerschaft ihrer Partei und Plakatierung, also das sind ja propagandistische Überzeugungsmanöver, Plakatierung, treffen nur diejenigen oder sollen nur diejenigen treffen, die unentschieden sind. Soll diejenigen ansprechen, die gefühlsmäßig urteilen. Und das kennt man ja nun aus demoskopischen Umfragen, dass das ja eigentlich das Problem ist. Keiner weiß genau von den Demoskopen, wie die Nichtwählerschaft und die Erstwählerschaft sich verhält.
Aber kann solch eine Plakatekultur nicht auch Images erzeugen? Also ich nehme mal nur die Schwarz-Weiß-Fotos von Gerhard Schröder, die bewusst darauf setzen, ihn als Staatsmann seriös zu machen, ihn aufzubauen als weisen, breiten, für den Regierungswechsel bereiten Politiker, der also ein Staatsmann ist. Da werden doch Images erzeugt.
Sicherlich werden damit Images, so wie Kanzler Kohl für etwas steht, ein Image hat, wie Schröder für etwas steht, wie bestimmte andere Leute versucht werden zu inszenieren, kann man ja in dem Falle sogar sagen, ob gucken sich dann an, was er für einen Anzug trägt, wie die Krawatte zugeordnet ist. Sicherlich, da wird regelrecht Inszenierung betrieben. Aber ich bezweifle aus, und das weiß man einfach aus Erfahrung, wie Wähler sich entschieden haben. Es gibt interessante Analysen von Falter über das Wahlverhalten innerhalb der Weimarer Republik, können Sie nachlesen. Ich bezweifle wirklich, dass Plakate diese Wirkung haben, die ihnen zugeschrieben wird. Das ist aber übrigens eine alte Tradition, dass das Plakat überbewertet wird. Die politische Propaganda, das politische Plakat setzt an die, die nicht denken. Der kühl Abwägende, der denkmäßig rangeht, der logisch rangeht, der wird davon überhaupt nicht angesprochen. Der nimmt das überhaupt nicht wahr. Also er guckt sich das an, aber bei dem passiert nichts.
Also Plakatewerbung im politischen Wahlkampf im eigentlichen Sinne nur was für Kulturwissenschaftler, um die Plakatekultur zu analysieren. Ich bedanke mich bei Dr. Reinhard May von der Humboldt-Uni Berlin. Hoffen wir, dass Sie noch lange recht was zu tun haben mit der Analyse wenigstens.
Ich hoffe es auch. Ich möchte noch ein bisschen dran arbeiten.
Der Radio 1 Radio Day rettet die Wahlen.
Viel Aufregung um Wahlwerbung, vielleicht völlig zu Unrecht, wie wir vorhin hörten von Dr. Reinhard May von der Humboldt-Universität. Plakatwerbung hält er für wirkungslos, das belegen zumindest seine Studien. Ja, wie sieht es nun aus mit den Wahlwerbespots im Fernsehen und vielleicht auch im Kino? Dazu jetzt am Telefon Stefan Rutzers. Er ist von der W&V, einer Fachzeitschrift für Werbung und Marketing. Herr Rutzers, was haben Sie denn rausbekommen?
Es liegt gerade eine aktuelle repräsentative Umfrage vor zum Thema Wahlwerbung in den Medien und die belegt eben genau das, dass TV-Spots zu 47,5% unglaubwürdig sind und dass eigentlich nicht mal ein Viertel der Bevölkerung überhaupt davon ausgeht, dass TV-Spots Einfluss auf das Wahlverhalten haben.
Das ist ja für die Branche dann ein ziemlich herber Rückschlag.
Das ist richtig, weil es geht ja um eine Menge Geld. Also in die Wahlwerbung wird in diesem Jahr, speziell in der Bundestagswahl, fast 200 Millionen investiert. Ein Großteil davon geht in die sehr teure TV-Werbung auf den privaten Sendern. Und das heißt eigentlich, da wird Geld verpulvert.
Das wäre alles nicht so tragisch, wenn das nicht zum Schluss der sogenannte Steuerzahler alles zu blechen hätte. Woran liegt das? Gibt es da auch Erkenntnisse, warum Wahlwerbung zumindest nicht so wirkungsvoll ist, wie man sich's erhofft?
Es ist sicherlich immer noch ein Unterschied zwischen Wahlwerbung und Produktwerbung, aber mit Ausnahme der SPD machen die Parteien doch immer noch einen Fehler in der Konzeption dieser Spots. Die SPD hat es geschafft, eine Image-Kampagne, um das mal so zu sagen, zu konzipieren, die ähnlich ist wie die eines Energiekonzerns wie RWE oder eines Unternehmens wie Hoechst. Und bei den anderen Parteien ist das nicht zu sehen. Es sieht fast so aus, als wenn die sich mit den Werkzeugen des modernen Marketings nicht beschäftigen.
Wie reagieren denn nun die Parteien? Das haben Sie ja auch reflektiert.
Das Verhalten ist natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt Parteien wie CDU, SPD, die massiv auf TV-Spots setzen. Es gibt andere wie die FDP, die aus Geldnöten sicherlich ausschließlich über die Öffentlich-Rechtlichen wirbt, was natürlich bei so einer Partei wie der FDP schon etwas absurd ist, weil sie ja versucht, junge Wähler anzusprechen, aber doch eher über die sehr seriösen, konservativen Öffentlich-Rechtlichen gehen muss. Insofern ist es immer ein Instrument, TV-Werbung. Es scheint so zu sein, dass eben die Parteien gegenseitig sich zeigen wollen, wir sind präsent, wir wollen dadurch unsere Mitglieder stärken. Die Werber in den Agenturen selbst sind sehr skeptisch, was die Wirkung der Spots angeht, die sie ja selber konzipieren.
Haben Sie denn gegenüber dem Vorjahr vielleicht festgestellt, dass sich die Qualität der Werbung verändert hat, so als Werbefachmann?
Also wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel was die CDU konzipiert, stellt man schon fest, dass es eigentlich eine Fortsetzung der Kampagne von 94 ist. Die SPD hat sicherlich grundlegend was verändert. Das, was dort präsentiert wird durch die Bank, ist sehr austauschbar, sehr beliebig. Es wird mit bestimmten Bildern gearbeitet. Da taucht die Börse auf, Computer, Familie, Flugzeuge, einfach um gewisse Innovationskraft zu demonstrieren. Ob das so funktioniert und so so wirklich beim Betrachter dann auch ankommt, wage ich mal zu bezweifeln.
Wie ist die FDP, wie verkauft die sich?
Die FDP verkauft sich oder versucht sich zu verkaufen als sehr moderne Partei. Es ist also das ganze Konzept des Spots basiert im Grunde auf einem Besuch im Internet und es wirkt aber sehr bemüht. Also es sind Bilder, die könnte man genauso dann auch bei einem Versicherer in einem TV-Spot vermuten. Die Grünen sind da schon etwas mutiger. Es gibt ja einen Spot, der zu sehen ist, in dem ein anonymer Jogger durch einen Wald läuft. Also da wird durch eine ganz amüsante Personalisierung versucht, den Betrachter anzusprechen. Das kann gelingen. Ganz bemerkenswert, zumindest aus formal ästhetischen Gesichtspunkten, ist sicherlich der Spot der PDS. Und also der Spot der PDS scheint also in dem ganzen Bundestagswahlkampf meiner Ansicht nach eine Ausnahmeerscheinung zu sein. Es ist ein Spot, der ein angenehmer Kontrast zu dem ist, was sonst bislang zu sehen war.
Über den Wahlwerbespot der PDS werden wir gleich noch mit einem Musikjournalisten reden. An Sie, Herr Rutzers, abschließend die Frage noch zu den ganz kleinen Parteien. Bisher sahen die Wahlwerbespots doch immer so aus wie aus dem offenen Kanal herausgeschnitten. Hat sich da Ihrer Meinung nach etwas qualitativ verändert?
Ich denke nicht, weil es ist ja auch eine Frage des Geldes. Werbespots zu produzieren kostet viel Geld und das ist dann doch eher Sache der größeren Parteien. Ich im Vergleich zu dem, was vor 4 Jahren zu sehen war, hat sich da nicht viel getan. Liegt möglicherweise auch daran, dass die Parteien sich nicht sonderlich viel mit Marketing und mit den Mechanismen des Marketings beschäftigen.
Aber wir müssen ja die These konstatieren, egal ob man nun viel Geld in die Werbung steckt oder wenig. Der Effekt ist derselbe, nämlich die Hälfte ungefähr fühlt sich durch Wahlwerbespots nicht angesprochen. Das war Stefan Rutzers von der Marketingzeitschrift W&V. Schönen Dank nach München.
Dankeschön.
Soweit der akustische Rückblick ins Jahr 1998. Aber am Ende dieses Medienmagazin-Podcasts soll auch der Wahlspot stehen, der die Live-Sendung beendete. Und zwar von der SPD, aber nicht aus dem Jahre 1998, weil der Werbespot, der damals gezeigt wurde, sich für eine nur akustische Wiedergabe nicht eignet. Denn er war nur mit Musik unterlegt. Deswegen ein Rückgriff auf den Werbespot aus dem Jahre 1990, als die SPD 10 Gründe formulierte, warum Oskar Lafontaine Bundeskanzler werden sollte.
Für mich ist Oskar Lafontaine der richtige Kanzler, weil er klar denkt und entschlossen handelt.
Oskar Lafontaine will Probleme lösen, die Umwelt in Ordnung bringen. Und das durch gestaltende Politik.
Ich habe erlebt, wie Oskar Lafontaine die Kohle- und die Stahlkrise im Saarland bewältigt hat. Ich kenne seine Regierungsarbeit. Das ist der richtige Mann für die 90er Jahre. In dem größer gewordenen Deutschland, das mehr Verantwortung hat.
Ich bin für Oskar, weil er als Bundeskanzler dafür sorgen wird, dass die Milliarden, die bisher für Rüstung verschleudert wurden, endlich sinnvoll genutzt werden. Zum Beispiel für Wohnungen und Kindergärten.
Oskar Lafontaine hat einheitliche Lebensverhältnisse für alle Deutschen gefordert. Er hat auch die Kraft, das zu verwirklichen.
Oskar Lafontaine ist der richtige Kanzler, weil er eine Politik für Kinder und eine gerechte Politik für Familien in den Mittelpunkt seines politischen Handelns stellt.
Oskar Lafontaine ist der richtige Bundeskanzler, weil er sich als Oberbürgermeister und Ministerpräsident bewährt hat, weil er unerschrocken auch unbequeme Fragen aufgreift und mutige, ehrliche und in die Zukunft weisende Antworten gibt und weil er Menschen anzusprechen und zu begeistern vermag.
Oskar Lafontaine ist ein Freund der Menschen in Brandenburg. Wir haben ihn erlebt bei den Stahlwerkern, wie er die Sorgen der Menschen gehört hat und wie er nicht nur klagt, sondern auch Ideen hat, wie man helfen kann. Er ist ein guter Freund und wir werden ihn unterstützen.
Ihn bewegt Unrecht, ihn bewegt, wenn Menschen arbeitslos sind, ihn bewegt, wenn Menschen keine Perspektive haben. Und er ist ein Mann, der schwierige Probleme anpackt und dranbleibt, bis sie im Sinne der Betroffenen gelöst sind.
Wir haben jahrelang diskutiert über das Waldsterben. Wir haben diskutiert über das Robbensterben und die Verseuchung der Meere. Wir haben diskutiert über die Rheinverseuchung in der Folge eines chemischen Unfalls. Wir haben diskutiert über das Ozonloch. Wir haben diskutiert über Tschernobyl. Wir können doch nicht so tun, als sei mit der Diskussion alles erledigt. Nein, wir müssen von Grund auf unsere Wirtschaftsstrukturen erneuern. Und dies ist die große Herausforderung.
Oskar Lafontaine. Der neue Weg. Ökologisch, sozial, wirtschaftlich stark.
Zur Bundestagswahl 1990 sahen sie einen Wahlwerbespot der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, SPD.
Radio 1.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.